Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Computer weiß alles über Sie. Was Sie lesen, was Sie essen, wie oft Sie verreisen, wer Ihre Freunde sind. Der Computer kennt Ihre Kreditkartennummer und sagt Ihnen, was Sie brauchen, was Sie mögen. Knapp 3 Millionen Menschen in der Schweiz sind auf Facebook, geben da viel Privates von sich preis und verbringen immer mehr Zeit im digitalen Universum. Wo führt das hin? In eine Zukunft ohne uns. Das schreibt jedenfalls Miriam Meckel in ihrem neuesten Buch «Next – Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns». Miriam Meckel ist Direktorin am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen und ist jetzt Gast von Susan Brunner.
Das Tagesgespräch.
Sie bloggen, Sie twittern, Sie sind auf Facebook, Sie haben eine Website. Miriam Meckel, wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie online?
Das wird Sie jetzt überraschen. Also online ist mein Computer wesentliche Teile des Tages. Das heißt aber nicht, dass ich auch online bin, sondern ich gehe so 15 Minuten wirklich aktiv mit diesen Dingen um, indem ich etwas tweete, indem ich bei Facebook etwas einstelle oder meinen Blog aktualisiere und dann vielleicht gelegentlich, nicht mal jeden Tag, nochmal so 15, 20 Minuten, indem ich bei Facebook durchschaue oder bei Twitter durchschaue, was Interessantes da reingekommen ist, was ich vielleicht für Vorlesungen benutze. Nutzen kann. Ansonsten war's das. Also mehr als eine halbe Stunde mit diesen sozialen Medien findet bei mir nicht statt.
Und Smartphone?
Smartphone ist bei mir immer dabei. Auf langen Zugreisen zum Beispiel benutze ich das schon mal, um dann ein paar E-Mails abzuarbeiten. Aber auch in bestimmten Timeslots, weil ich lieber lese und die Zeit dann nutze, um mich zu konzentrieren auf etwas.
Also Sie haben sich beschränkt, sind nicht die ganze Zeit im Online und so. Und trotzdem, Sie haben eine Internetpräsenz. Sie bloggen, Sie tweeten, Sie haben Facebook. Wieso überhaupt? Oder ist das schon eine altmodische Frage?
Ein bisschen altmodisch ist die Frage, aber es liegt bei mir natürlich zum einen daran, dass ich als Professorin für Medien und Kommunikation ja darüber Vorlesungen halten muss und Seminare geben muss. Und ich habe immer als Studentin nichts als unglaubwürdiger empfunden, als wenn jemand über Dinge redet, mit denen er sich noch nie praktisch auseinandergesetzt hat. Und deshalb muss ich das kennen, um die Fragen der Studierenden beantworten zu können und auch mir einfach eine Meinung zu bilden. Ich kann auch nicht über die Frage, ob Apple neue Konzentrationsgrenzen im Internet einzieht, indem alles über Apple-Systeme läuft, inzwischen reden oder das kritisieren, wenn ich mir nicht angeguckt habe, wie funktioniert ein iPad, wie funktioniert ein iPhone, was mache ich mit iTunes. Das ist, glaube ich, einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit. Aber ich gebe zu, ich mache das auch gerne. Also ich bekomme eine Menge wirklich spannender Informationen, gute Videohinweise, gute Dokumenten, Texthinweise, die ich für Vorlesungen benutzen kann, die ich für meine Forschung benutzen kann, was alles durch soziale Medien möglich wird, durch das Internet möglich wird und früher so nicht möglich war. Es ist also wirklich auch ein Arbeitstool für mich.
Also das heißt, Freunde, die Ihnen etwas empfehlen oder andere Fachleute, die Ihnen etwas empfehlen, das einfach schneller geht, als wenn Sie es zum Beispiel im Internet suchen müssten. So.
Genau. Ja. Also ich kann mich relativ stark darauf verlassen, wenn wirklich was Wichtiges als Diskussionsbeitrag im Netz aufkommt, dann werde ich das irgendwie empfohlen kriegen über Twitter, über Facebook von irgendjemandem aus meiner engeren Community, wo natürlich viele Wissenschaftskolleginnen und Kollegen auch drin sind, die das dann posten und dann wird das auf meine Seite sozusagen auch, wird das angezeigt und dann werde ich darauf aufmerksam. Das ist natürlich schon sehr hilfreich, als wenn man alles selber durchsuchen muss.
Jetzt gibt es ja Leute, die sicher nicht das so zeitlich begrenzen. Ich denke zum Beispiel Diskussionen, die man manchmal mit Eltern hat, die sagen, okay, dann ist irgendwie das Internet ist offen, unten rechts sieht man Facebook, dann ist irgendwie noch die Musiklibrary ist offen und dann machen die Kinder daneben noch Hausaufgaben. Das ist dann die ganze Zeit, man tweetet vielleicht noch ein bisschen, also das ist dann schon sehr präsent. Und wenn ich jetzt einfach ganz schnell Ihr Buch zusammenfasse, dann ist so ein bisschen ein Fazit, dass der vernetzte Mensch verliert sich auch oder kann sich verlieren, verliert auch die Kontrolle. Haben Sie diese Angst?
Nein, ich habe nicht direkt die Angst, die Kontrolle zu verlieren, aber ich beobachte manche Entwicklungen und denke schon, hui, wir gehen hier in eine Richtung, wo wir eigentlich nicht genug Aufmerksamkeit darauf richten, was das mit uns macht, mit den auch ja sehr menschlichen Dingen, die wichtig sind für unser Leben. Also ich habe ja in jeder Entscheidung, die ich im Verlauf eines Tages treffe, zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, logisch wäre jetzt, dass ich das tue, aber vielleicht, ich bin ambivalent, ich bin nicht immer zuverlässig und manchmal bin ich auch gnädig gegenüber mir selber, gegenüber anderen Menschen, also entscheide ich mich anders. das System, was wir im Internet haben, das algorithmisch betriebene System auf Basis von Software, entscheidet so nicht. Das entscheidet sehr deterministisch. Nach A kommt B, nach B kommt C. Und die menschlichen Ambivalenzen, der Zufall, der unser Leben ja oft bestimmt und der unser Leben auch erträglich macht in vielerlei Hinsicht, das wird an vielen Stellen dort herausgerechnet. Und das sind Entwicklungen, die schon sehr weitreichend unsere Vorstellungen von Leben und menschlicher Existenz verändern können und wo bislang nicht sehr viel darüber nachgedacht oder diskutiert wird, habe ich den Eindruck.
Vielleicht haben Sie ein konkretes Beispiel.
Ja, ich habe ein ganz banales Beispiel. Auf Facebook können Sie so bestimmte kleine Symbole einsetzen, zum Beispiel eine Geburtstagstorte, wenn jemand Geburtstag hat. Ja, dann posten Sie diese digitale Geburtstagstorte auf der Seite eines Freundes. Das wollte ich machen, oder das hatte schon jemand gemacht aus meinem Freundeskreis, und ich wollte einfach sagen, die mag ich, die Torte, um auch einen Gruß zu entsenden. Und dann drückt man halt auf diesen Like-Button mit dem hochgestellten Daumen, und dann sagte Facebook mir, diese Torte können Sie nicht liken, weil Sie nicht die entsprechenden Zugangsmöglichkeiten haben. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Es war offenbar ein Softwarefehler, habe ich nachher festgestellt. Aber wieso kann eine Software mir vorstellen, was ich mir vorschreiben, was ich mögen kann oder was ich nicht mögen darf? Wie geht das? Und das war mein Initialreiz, eine ganz banale kleine Begebenheit, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass die Software mir vorschreiben darf, wie ich mich verhalte und was meine Präferenzen sind. Und genau das ist die Richtung, in die wir derzeit gehen mit dem Internet.
Aber es ist noch witzig, Sie haben reagiert, als die Software Ihnen gesagt hat, was Sie nicht liken dürfen, aber rebelliert haben Sie nicht, wenn sie Ihnen sagt, also das Liken, das gibt Ihnen Empfehlungen. Ich nenne zum Beispiel Amazon, sagt mir immer, welche Bücher ich eigentlich lesen könnte.
Ja. Das ist genau das, was ich meine, wohin wir uns entwickeln. Wenn Sie bei Amazon Buchempfehlungen bekommen, sind die ja oft erstaunlicherweise gar nicht so schlecht. Sie sind allerdings relativ stark an unseren früheren Präferenzen, also Vorlieben orientiert. Was ich schon mal gekauft, angeschaut habe oder was meine engere Community, mein engerer Freundeskreis schon mal gekauft oder angeschaut hat. Das bedeutet, ich entwickle mich im Grunde genommen in meinem eigenen Präferenzgehege immer nur und darf nie mehr darüber hinausgehen, weil der Zufall rausgerechnet wird, weil die Begegnung, die zum Beispiel entsteht, wenn wir beide über unser Lieblingsbuch reden und ich von Ihnen eine Empfehlung bekomme, die kein Algorithmus, keine Software ausrechnen kann, weil einfach niemand weiß, dass wir uns jemals jetzt getroffen haben heute hier. Das ist dann ein echter Zufallstreffer und ich könnte dieses Buch ganz toll finden und die Begegnung wäre mir verwehrt, wenn wir es einfach nur auf Basis des Internet machen würden und der digitalen Mechanismen.
Schauen wir die Algorithmen an, weil der erste Teil des Buchs ist eigentlich aus Sicht eines Algorithmus geschrieben. Jetzt muss man vielleicht klären, was genau, weil es gibt Leute, die reagieren sich, ach, das hatten wir doch in der Mathematik. Wie war das jetzt ganz genau? Die Algorithmen sind...
Ich versuche es mal nicht mathematisch zu machen, sondern einfach zu sagen, im Grunde ist ein Algorithmus ein Stück Software. Ein kleineres oder größeres Stück Software, das eine Lösung eines Problems in einer begrenzten Zahl von Schritten vorschreibt. Also der Algorithmus bei Amazon wertet aus, was hat sie, die Frau Brunner, alles schon mal gekauft, was hat sie alles schon mal angeschaut, was haben die Menschen, die mit ihr im Internet irgendwie verbunden sind, alles angeschaut, rechnet das zu einer Gesamtmenge und einer Präferenz aus und bietet Ihnen dann das Buch an, was dazu passt. Das ist im Grunde genommen die Formel, die dem Algorithmus zugrunde liegend dann uns sagt, was wir mögen sollen oder was wir gerne kaufen möchten.
Jetzt führen wir das weiter. Der Algorithmus in Ihrem Buch, der redet, der spricht eigentlich, der Obdenken, ich weiß nicht, ob man das so, ist auf jeden Fall so berechnet, dass er so klingt, wie wenn er denken würde. Jetzt vielleicht, wenn Sie zusammenfassen, was steuert er alles? Alles, was wir sehen?
In meinem Buch steuert der Algorithmus tatsächlich inzwischen alles und im Grunde ist die Idee des Buches ja, dass das digitale Netzwerk, das algorithmische auf Basis der Software zusammengewachsen ist mit dem menschlichen Denken und dass wir nicht mehr so richtig unterscheiden können, was ist wirklich Mensch und was ist jetzt eigentlich Software auf Basis von Computertechnologie. Und ich habe das halt aus zwei Perspektiven geschrieben und der Algorithmus, der die erste Geschichte erzählt, erzählt ja sehr selbstbewusst und manchmal auch naiv, wie ich finde, wie es geschafft hat, den Menschen, dieses ambivalente, unsichere, unentschiedene Wesen, endlich in sein eigenes deterministisches System zu integrieren, also im Grunde zu übernehmen, ja, in der Sprache der Wirtschaft. Und der Mensch erzählt im zweiten Teil das Ganze ja aus seiner Perspektive sehr viel melancholischer, weil er sich halt ständig fragt, bin ich eigentlich noch frei? Bin ich ein Individuum? Ist das, was ich erinnere, meine Erinnerung? Oder habe ich die irgendwo hochgeladen und die ist vielleicht sogar von einem anderen Menschen, nur halt war sie zufällig auf meinen Servern gespeichert? Kurzum, was ist es eigentlich, was von mir übrig geblieben ist? Und die Frage kann er nicht beantworten. Und das ist natürlich eine sehr frustrierende Erkenntnis, dass ich eigentlich nicht mehr weiß, ob ich bin, was ich glaube zu sein.
Und wie weit sind wir schon in dieser Entwicklung?
Wir sind natürlich ganz am Anfang. Ich bin jetzt auch, das sage ich ganz deutlich, nicht überzeugt davon, dass das so kommen muss. Deshalb habe ich das
also
ja auch...
Also nicht ganz so pessimistisch,
nein,
wie das jetzt klingt.
Ja. Nein, ich habe das ja bewusst in Form einer Science-Fiction-Erzählung geschrieben, weil ich eben nicht einfach ein Pamphlet, ein Sachbuch machen wollte, denn dann hätte ich behauptet, das kann so kommen und das glaube ich nicht. Aber ich möchte einen Denkanreiz setzen, weil wir auf dem Weg sind. Ich erinnere mich an eine Literaturmanagerin, die ein Festival organisiert und die mir gesagt hat, ich habe angefangen, dein Buch zu lesen und dann habe ich gedacht, ach nein, also jetzt kommt sie ja mit wirklich wilden Ideen. Und dann habe ich angefangen, hinten mal in die Fußnoten reinzuschauen und habe festgestellt, alle Technologien, die du in dem Buch beschreibst, gibt es schon oder sie sind in der Erforschung. Und da habe ich mich wirklich erschreckt. Und das ist der Effekt, den ich auch hatte. Also selbst das Implantieren von Technologie, ja, also Gehirnimplantate, Chips, die wir in den Körper implantieren lassen, die alle unsere Daten aufbewahren, all diese Entwicklungen gibt es längst.
Also es gibt ja ein Beispiel im Buch, zum Beispiel das Handy, oder das kann man bereits mal mit Chip, oder kann man das einbauen lassen und so, aber man muss das gar nicht mehr rumtragen. Oder?
Ganz genau. Und ich habe sehr gelacht, als ich jetzt Ende Dezember gelesen habe von dem Computerunternehmen IBM, die veröffentlichen jedes Jahr eine Prognose, die heißt 5 in 5, also 5 Trends für die nächsten 5 Jahre. Und der erste Trend heißt, Gedankenlesen ist keine Science Fiction mehr. Wenn du jemanden anrufen möchtest, musst du keinen Knopf mehr drücken, du musst einfach nur dran denken, es zu tun. Und da habe ich gedacht, wow, das habe ich exakt in meinem Buch geschrieben. Und schon sagt IBM, das werden wir auch möglich machen in den nächsten 5 Jahren. Und wenn wir uns das überlegen, ja, ihre Mutter ruft an und sie denken nur noch, ach nee, jetzt nicht. Und schon ist das Telefonat abgekappt oder wird auf eine Mailbox umgeleitet. Das hat ja eine Menge Folgen für unseren Umgang miteinander als Menschen.
Das einmal und das andere, also was wir auch angesprochen haben, ist, wie viel eigentlich Privates wir schon mal ins Netz tun und dann eben Facebook oder andere Programme, die dann sagen, das mögen sie nicht, mit diesen Leuten sollten sie befreundet sein, mit diesen nicht. Und irgendwie, das hört man ja immer wieder, kann man das ja auch nicht mehr löschen, man ist ja dann drin.
Wenn Sie einmal bei Facebook drin sind, sind Sie drin, genau. Man kann sicherlich Dinge rausnehmen, die dann nicht für andere mehr sichtbar sind, aber auf den Servern von Facebook bleiben Sie vermutlich erhalten.
Und auch wenn ich tot bin, da haben Sie ja ein Beispiel drin.
Genau, es gibt also inzwischen kommerziell organisierte Websites, die ihren digitalen Nachlass verwalten, wo Sie sich zu Lebzeiten anmelden und dann switchen Sie beauftragen jemand, besser gesagt, nach Ihrem Tod umzuswitchen auf den Memorial Mode, also den Erinnerungsmodus, und dann pflegt der Anbieter die Seite weiter, auch nach ihrem Tod. Ob ich das möchte, weiß ich nicht, aber ich könnte es theoretisch tun. Das gibt's schon.
Aber schon eigentlich, also eine, wie soll ich sagen, ohne Werten zu sein, aber doch irgendwie eine schreckliche Vorstellung.
Ja, es ist eine extreme Vorstellung auch davon, dass das Internet eben kein Vergessen mehr zulässt. Und das ist ja eine Debatte, die wir beispielsweise jetzt im Hinblick auf die neuen Versuche der Europäischen Kommission, auch bestimmte Datenschutzregelungen umzusetzen, wo die EU-Kommissarin Viviane Reding ja sagt, wir brauchen sowas wie das Recht auf Vergessen, weil ein Mensch muss im Verlauf eines langen Lebens die Möglichkeit haben, sich auch mal wieder davon befreien zu können, was er möglicherweise irgendwann mal für Fehler gemacht hat. Selbst im Strafrecht kennen wir ja diese Komponente, dass Dinge wie Dinge verjähren können, ja, oder überhaupt im Recht, dass eine Verjährung uns einen sozialen Neustart möglich macht. Und das Internet behält alles, wenn wir da nichts tun.
Und da gibt's jetzt gerade bei Facebook, oder wo es diese Timeline gibt, wo irgendwie alles, was ich dann je geschrieben habe, irgendwie geordnet dann noch auftaucht, egal über wen, über meinen Chef, über alles.
Ja, also ich poste bei Facebook persönlich nichts, von dem ich nicht sagen würde, es ist mir komplett egal, wer das sieht. Also das ist nicht sehr privat, was ich dort mache, und zwar sehr bewusst. Und das andere ist, dass ich natürlich, wenn ich öffentlich auftrete zum Beispiel, dann kann es sowieso jeder sehen. Es steht in der Zeitung, es wird webgecastet. Das ist ja heute auch ein Trend, dass wir überall beobachtet werden und veröffentlicht werden. Die Sachen sind dann auch auf Facebook. Andere Sachen bei mir nicht. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein, wie man sich wirklich, wir nennen das in der Wissenschaft über Identity Management, dort positioniert. Und es können private Dinge, die ich dort einstelle, unter Umständen beruflich für mich irgendwann schädlich sein. Und das sind einfach Überlegungen, die beispielsweise Jugendliche natürlich oft nicht anstellen und dann Fehler machen, die sie nicht wieder löschen oder nicht wieder ausradieren können.
Das heißt eigentlich, wenn wir das nutzen wollen, müssen wir absolut die Kontrolle, soweit das möglich ist, über unser Profil. Wir müssen ein Profil erstellen, das auch so pflegen und erhalten, so wie wir es eigentlich wollen. Das wäre eigentlich die Idee. Ich möchte aber noch auf etwas anderes zurückkommen. der Computer die Algorithmen, die steuern. Sie haben in Ihrem Buch haben Sie ein Beispiel erwähnt, als der Vulkan in Island war, vor ein paar Jahren. Da wurde der gesamte Flugverkehr lahmgelegt. Und in Ihrem Buch sagen Sie, also eigentlich, also es war ja auch dann in den Zeitungen auch zu lesen, warum eigentlich war das nur eine Computerberechnung?
Ja, das war eine Szenarienanalyse auf Basis von algorithmischen Berechnungsmodellen. Und die Ergebnisse waren also rein theoretisch, weil man diese Feinstaubkonzentration, die aus der Vulkanasche in der Luft sein sollte und dann für Flugzeuge gefährlich sein sollte, hätte wirklich physikalisch messen müssen. Dafür gibt es auch vereinzelte Geräte in Europa, die waren aber nicht einsatzfähig oder kaputt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben in der ganzen Diskussion über die Aschewolke, die ganz Europa für über eine Woche lahmgelegt hat, kein einziges Messergebnis gehabt, sondern wir haben nur algorithmische Hochrechnungen gehabt, Szenarientechnologien gehabt, die uns gesagt haben, das wird wahrscheinlich gefährlich sein. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, dass ein ganzer Kontinent lahmgelegt worden ist, was das bedeutet für unsere Vorstellung von Mobilität, kaputtgegangene Hochzeitsreisen, die nicht stattfinden können, Menschen hängen irgendwo fest und kommen nicht zurück, die ganzen wirtschaftlichen Schäden für die Airline-Industrie, die Flughäfen und so weiter und so fort. Das finde ich schon irre, ja, dass man also auf solcher Basis inzwischen digital modelliert eine solche Entscheidung trifft, weil einfach keiner mehr feststellen kann, wie ist es denn wirklich.
Ich möchte nachher auch auf die politische Ebene eingehen, aber zuerst noch, ich selbst bin nicht auf Facebook. Bis jetzt war das kein Nachteil.
Wie geht es Ihnen damit? Geht
Ihnen gut damit? Absolut, ich habe kein Problem damit. Und ich denke, also ja, ich weiß ja nicht, was ich so, ich meine, natürlich kenne ich das auch, ich arbeite auch in den Medien, aber es ist nicht so, ich habe keinen Account und so und bis jetzt war das, aber wird es irgendwann eine Welt geben, die nur noch da stattfindet und ich komplett ausgeschlossen bin, wie meine Oma früher, die ins Wirtshaus gegenüber musste, weil sie kein Telefon hatte.
Ja, ich glaube, das wird irgendwann so kommen. Und Facebook hat natürlich durch den sogenannten First Mover Advantage, also weil die so schnell in den Markt gekommen sind und den auch dann wirklich global besetzt haben, einfach auch eine konkurrenzlose, ja, also fast monopolistische Situation. Das wird sich weiterentwickeln. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ich habe ein relativ großes, auch internationales Network von Wissenschaftlern, weil ich mit Harvard assoziiert bin, auch mit der Universität Singapur. Die Einladungen, die ich über diese Netzwerke kriege, kriege ich über Facebook. Das heißt, die kommen nicht mehr per E-Mail, die kommen schon gar nicht mehr per Snail-Mail, also mit der normalen analogen Briefpost, sondern die kommen nur über Facebook. Wenn ich da nicht bin, findet das nicht statt, werde ich nicht eingeladen. Das zweite Beispiel ist, wir haben ja bei der E-Mail das auch uns angeschaut. Da erinnere ich mich noch dran, wie ich 1993 da gesessen habe oder Anfang der 90er waren zwar in unserem Computerpool an der Universität und mir habe erklären lassen, wie E-Mail geht. Ja, und dann hat man das mal ausprobiert und so weiter. Heute wäre es unvorstellbar, ohne E-Mail zu leben. Und es gibt eine ganze Reihe von amerikanischen Universitäten, die inzwischen ihren Studentinnen und Studenten keine Uni-E-Mail-Adresse mehr geben, weil die sowieso nur noch über Facebook mailen. Also insofern gibt es ein paar Hinweise, die darauf hindeuten, das ist eine Plattform, die irgendwann unser Leben bestimmen wird. Und wenn ich jetzt damit enden darf, an diesem Punkt zu sagen, da wird es dann eben problematisch, wenn Mark Zuckerberg sagt, das ist ein Zitat von ihm, du hast
also
der Erfinder von Facebook, Mark Zuckerberg sagt, du hast eine Identität. Mehrere Identitäten zu haben, zeugt von einem Mangel an Integrität. Das bedeutet, kommerziell übersetzt, du machst bitte alles, was dein Leben betrifft, nur noch auf Facebook. Und da arbeitet natürlich dieses Unternehmen auch dran, kann man aus wirtschaftlichen Gründen verstehen. Nur was das für uns bedeutet, wenn wir alles nur noch auf einer Plattform machen, das muss man ernsthaft mal bedenken. Denn die Abhängigkeit ist riesig. Und wenn so ein Netzwerk kaputt geht, sind wir komplett abgeschnitten. Wir sind manipulierbar, wenn das Netzwerk das wollen sollte. Das sind schon Themen, die noch sehr unterrepräsentiert sind in der kritischen öffentlichen Diskussion.
Also das heißt dann eigentlich Computer ausschalten, das nützt dann eigentlich nichts.
Nein.
Da kann man nicht einfach weg davon.
Ich bin auch kein Freund der Verweigerungshaltung. Also ich bin schon selber auch, das sage ich offen, ein Techie. Ich mag das, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich finde das interessant, sich das anzuschauen. Ich habe auch einen Forscherdrang im Hinblick auf diese Themen und sie zu untersuchen. Aber man muss eine im positiven Sinne gedachte Kulturkritik dazu zulassen, dass man wirklich sich konstruktiv damit auseinandersetzt. Es gibt sehr viele Vorteile, aber es gibt eben auch Probleme, die man anschauen muss und wo wir die Menschen darauf aufmerksam machen müssen.
Ich komme zurück auf Ihr Buch. Der zweite Teil des Buches ist ja aus Sicht eigentlich des letzten Menschen. Es ist ja Erinnerung an eine Zukunft ohne uns. Ein Mensch, der sich gar nicht mehr traut, ist auch nicht sicher, ob seine Erinnerung gerade so stimmt, ob seine Gefühle so stimmen. Er hat nostalgische Gefühle, gewisse Dinge, die... Ich nenne ein Beispiel. Früher hat man an Bushaltestellen oder an einer Haltestelle gewartet. Jetzt gibt es nicht mehr solche Versammlungsorte, weil das alles im Internet ist. Und ich möchte etwas zitieren von Emily Dickinson, das Sie zitieren in Ihrem Buch. Nämlich Emily Dickinson hat gesagt, Abschied ist alles, was wir von der Hölle wissen müssen. Und Sie sagen, die Hölle beginnt erst dort, wo es gar keinen Abschied mehr gibt.
Ja, das ist ein, also dieses Zitat hat mich sehr fasziniert und das ist eigentlich die poetische Umsetzung eines Satzes eines meiner Lieblingswissenschaftler, nämlich Gregory Bateson, der mal gesagt hat, Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht und damit eigentlich nichts anderes auf den Punkt bringt, als dass wir Menschen immer nur in Unterschieden leben. Das bedeutet, den Tag gibt es nur, weil wir ihn von der Nacht abgrenzen können und umgekehrt. Glück gibt es als Empfinden nur, wo wir auch Unglück erfahren und umgekehrt. Leben ist für uns Menschen eigentlich nur möglich dadurch, dass wir wissen, dass es den Tod gibt und dass nicht alles endlos weitergehen kann, was vermutlich in eine komplette Implosion oder Lethargie unseres Lebens führen würde, wenn diese Begrenzungen, diese Differenzierungen, wie Bateson das gesagt hat, nicht existieren würden. Und das meine ich damit, wenn wir keinen Abschied mehr haben, wenn wir also unendlich sind, wie der Mensch in meinem Buch, der weiß, er ist ubiquitär, er ist in allem vorhanden, er hat alle Erinnerungen zur Verfügung, er kennt alles, was mal gewesen ist und alles, was jemals aus allen Daten nochmal zusammenzurechnen
ist. Also einfach, weil er der Computer hat.
Genau, weil er eigentlich, ja, oder weil er Teil des Computernetzwerkes ist, dann ist das eigentlich furchtbar. Denn sie haben ja keine Chance, da rauszukommen. Sie haben keine Chance mehr, sich daraus zu klinken oder zu sagen, ich will nicht mehr oder ich möchte mich dagegen verwehren. Also das ist schon auch eine sehr totalitäre Idee, die in dieser Verbindung von Mensch und Software oder Maschine in diesem Buch zum Tragen gekommen ist, die ich selber nicht so geplant habe, die mich eigentlich überrascht hat während des Schreibens und mich dann auch ein bisschen erschreckt hat.
Diese erschreckende Vision, die steht eigentlich jetzt da. Wer müsste eigentlich etwas machen? Also wenn ich denke, die Politik, macht die überhaupt? Denkt die darüber nach?
Die Politik denkt sicherlich nicht sehr intensiv darüber nach, weil einfach da, man könnte sagen, ein relativ großer digitaler Time-Lag ist, also eine Zeit- und Kompetenzverzögerung, was man vielleicht gar nicht vorwerfen kann, aber jetzt müsste es passieren. In Deutschland beobachten wir jetzt, dass der Sieg der Piratenpartei mit den 9% im Berliner Parlament plötzlich dazu führt, dass alle Parteien sagen, Internet ist total wichtig. Ja, natürlich auch unsinnig, man muss sich fragen, was machen wir denn jetzt da? Aber diese Themen müssen auf die politische Agenda und ich finde es jetzt gar nicht schlecht, dass die EU-Kommissarin Viviane Reding jetzt mit der Initiative zu einer neuen Datenschutzregelung eigentlich mal die Diskussion angetrieben hat. Da gibt es sehr viel unterschiedliche Meinungen zu, heftige Debatten, vor allem im Internet, aber sie stellt eben die richtigen Fragen. Wie viel Privatheit brauchen wir? Wie schützen wir unsere Daten vor Fremdzugriff, der da nicht hingehört? Dürfen wir und müssen wir ein Recht auf Vergessen haben und so? Und das sind Fragen, die sind politisch wichtig, aber die sind auch einfach fürs menschliche Zusammenleben extrem relevant.
Ist nicht schon längst zu spät dafür,
um etwas zu machen? Das ist defätistisch. Also ich glaube, es ist nie zu spät, irgendwas zu machen. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, eine solche Diskussion intensiver zu führen. Ich versuche das auch. Also man muss das schon immer wieder vorantreiben, weil natürlich viel auch Technik-Skepsis da herrscht und weil es manchmal auch kompliziert ist, sich auf diese Fragen einzulassen. Aber ich merke, dass auch immer mehr Menschen fasziniert sind davon und merken, das hat was mit meinem Leben zu tun. Wir reden hier über die Infrastruktur meines schon gegenwärtigen, aber ganz sicher zukünftigen Lebens.
Meine Oma hätte gesagt, ja, also ich habe gesagt, das mit dem Fernsehen, das kommt gar nicht gut. Oder das ist die hat schon gesagt, als der Fernseher kam, da hat sich vieles verändert, auch im Dorfleben. Die Leute sind zu Hause geblieben, abends haben am Fernseher geguckt. Was ist der Unterschied zum Internet?
Es gibt eine ganze Menge ähnliche Entwicklungen auch in der Debatte und deshalb versuche ich immer, mich vom Kulturpessimismus abzuwenden, weil darum geht's mir nicht. Aber der Fernseher war ein Gerät in ihrem Wohnzimmer oder wo auch immer und sie saßen davor und es gab eine klare Trennung zwischen der Technologie und dem Menschen. Was wir im Internet und mit der Digitalisierung, auch mit der Entwicklung der immer kleiner werdenden Technik, Nanotechnologie, Biotechnologie etc. entwickeln und beobachten können, bedeutet, dass die Technik Teil von uns, auch Teil von unserem Körper wird. wird oder dass wir in ganz extremen Szenarien mit unserem Denken und Gehirn Teil eines globalen digitalen Netzwerkes werden können. Es gibt dieses wilde Szenario, was Ray Kurzweil und Hans Moravec, zwei amerikanische Autoren und Wissenschaftler, propagieren, die sagen, wir werden in Zukunft unser Gehirn downloaden können und speichern können, also alles, was wir in unserem Gehirn haben, und wir werden womöglich gar existieren als einzelnes Gehirn in einer Nährlösung, vernetzt mit allen anderen Gehirnen und dem großen globalen Computernetzwerk, und unsere Körper, diese krankheits- und fehleranfälligen Existenzen, werden einfach nicht mehr nötig sein.
Da gibt es einiges zu diskutieren, würde ich sagen. Weiß nicht, ob das Bild ist, das alle von sich haben, aber auf jeden Fall Dankeschön, dass Sie in die Sendung gekommen sind, Miriam Meckel.
Vielen Dank.
Miriam Meckel ist Direktorin am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen. Sie war zu Gast bei Susan Brunner im Tagesgespräch wegen ihres neuesten Buchs. Hier noch die Angaben dazu. Next, Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns von Miriam Meckel, erschienen im Rowohlt Verlag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.